Ja, guten Morgen. Ich wünschte mir, es wäre nicht nötig, so einen Titel zu haben, und ich wünschte mir, es wäre nicht nötig, diesen Vortrag zu geben. Aber trotz dessen werden wir uns damit beschäftigen. Gott hatte in der Weltgeschichte immer Auserwählte. Das ist eine Tatsache, die er mit sich verbunden hat, um den Duft der Gotteserkenntnis zu verbreiten und einer sterbenden Welt das rettende Evangelium zu verkündigen. Erlösung kommt von den Juden, so sagte Jesus. Er hatte immer ein Volk, das das Licht verbreiten sollte. Sie sollten es nicht für sich selbst halten, sie sollten andere dazu bringen. Nehemiah 9,7, du Herr bist der Gott, der Abraham erwählt und aus Ur in Chaldea herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hast. Denn der Herr, Psalm 135, Vers 4, hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem besonderen Eigentum. Und warum? 5. Mose 7,7, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewendet und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Nicht, weil wir wichtig sind, sondern weil er uns eine Aufgabe geschenkt hat. Welch eine Ehre! 2. Mose 19,5. Und wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Die Völker ringsrum müssten so begeistert sein von diesem Gott, dass sie sich zu ihm bekehren und wie Ruth sagen würden, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Dass du ihm ein Volk des Eigentums seist, das sind solche schönen Verheißungen. Und das ist typologisch. Was da im Kleinen geschah, muss weltweit geschehen. 5. Mose 7, 8, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Wieso, wenn die Gebote geändert wurden, wieso haben sie den Teil rausgeholt, der euch aus Ägypten geholt hat? Damit es ein generischer Gott wird, ein allgemeiner Gott und nicht der Gott, der das gemacht hat. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das ist unsere Aufgabe. Nicht, weil wir besonders sind, wir waren hoffnungslos, sind hoffnungslos, aber wir haben eine Aufgabe, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Titus 2, Vers 14. Von aller Gesetzlosigkeit zu lösen, das ist ein Aufruf. Kommt zurück zum Gott und unterstellt sich euch seinen Geboten. Glaube an Jesus. So mit dem Neuen Testament gingen diese Verheißungen natürlich auf die Gemeinde über. Es gibt immer noch Gruppen, die glauben, nein, die Verheißungen sind immer noch buchstäblich, sie sind nicht. Wenn ihr also in Christus angehört, so seid ihr Abrahams Samen und nach der Verheißung Erben. Wenn wir Christus annehmen, wenn wir seine Wahrheit nehmen, dann werden wir zu diesem Volk. Also Gott hat die siebenten Tags Adventisten zu einem besonderen, von der Welt getrennten Volk bestimmt. Mit dem großen Spaltkeil der Wahrheit hat er sie aus dem Steinbruch der Welt herausgebrochen und mit sich verbunden. Er hat sie zu seinen Repräsentanten gemacht. Und sie berufen im letzten Erlösungswerk, seine Botschafter zu sein. Kann es deutlicher dastehen? So steht es im Geist der Weissagung. Also bevor die Gnadenzeit endet, wird die letzte Warnung und Hoffnungsbotschaft von denen verkündigt werden, die Gottes Gebote halten und die am Zeugnis Jesu festhalten. Das ist biblisch. Aber das scheint nicht in das Weltbild hineinzupassen. Die ganze Welt kann sich doch nicht ändern, um dem sich anzupassen. Wäre es nicht einfacher, wenn die sich ändern könnten, um der Welt ähnlich zu werden? Es wäre doch viel einfacher. Das hat die katholische Kirche ja auch gedacht. Wenn wir das zweite Gebot behalten, dann muss die ganze Welt sich ja ändern. Und wir müssen alle Götzen aus allen Bereichen und aus jeder Religion entfernen. Viel einfacher, das Gebot einfach wegzunehmen. Und dann ist das Problem gelöst. Ist doch logisch. Ich sage nicht, Katholizismus ist nicht logisch, aber es ist nicht biblisch. Je näher das Ende rückt und die Verkündigung der letzten Warnung an die Welt sich ausbreitet, desto wichtiger, ich lese vom Geist der Weissagung, desto wichtiger wird es für diejenigen, die die gegenwärtige Wahrheit annehmen, das Wesen und den Einfluss der Zeugnisse klar zu verstehen. Nicht die Zeugnisse wegschieben, wichtiger wird's. Noch nie hat Gott sein Volk so eindringlich darüber instruiert, was er will und welchen Kurs er von ihnen erwartet. Wir müssen den Geist der Weissagung nicht weniger wichtig machen, mehr. Also das gehört zu unserer Identität. Es darf keine Nebensache werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott hat dieses Volk berufen als einen besonderen Schatz. Wen? Ich bin beauftragt, den Siebenten-Tags-Adventisten in aller Welt zu sagen. Nicht, weil sie besonders sind, sondern weil sie eine Wahrheit verkündigen, die die ganze Welt erreichen muss. Und entweder die Welt schließt sich dieser Wahrheit an oder nicht. Jeder hat die Wahl. Im Zeitalter geistlicher Finsternis war Gottes Gemeinde wie eine Stadt, die auf einem Hügel gebaut ist. Über Zeitalter und Generationen hinweg haben sich auf ihrem Boden die reinen Lehren des Himmels immer mehr entfaltet. Mag sie auch entkräftet und fehlerhaft erscheinen, so ist sie doch allein die Gemeinde, der Gott im besonderen Sinne seine höchste Aufmerksamkeit schenkt. So ist es, so war es in der Vergangenheit, so wird es in dem letzten Ruf. Da war es national, jetzt ist es international. Aber Gott hat immer noch ein Volk mit einer ganz besonderen Aufgabe. Der Erlöser der Welt billigt es nicht, wenn wir unseren Glauben unabhängig von seiner organisierten und anerkannten Gemeinde pflegen und ausleben. Gott hat eine Gemeinde. Und ob das jetzt Asien ist, oder ob das Amazing Discoveries ist, keiner wird getauft in Asien, keiner wird getauft in Amazing Discoveries. Wir sind siebenten Tags Adventisten. Und das ist, was wir vertreten. Die Organisationen, die dazu beitragen, um diese Botschaft an die Welt zu verkündigen, ja, die müssen unterstützt werden. Denn manchmal kann es passieren, dass einige nicht mehr diese Botschaft verkündigen wollen, aber dann trennt man sich nicht von der Gemeinschaft. Nein, ich habe immer gesagt, Leim, aber man verkündigt die Botschaft. Soll man unsere besonderen Merkmale als Gottes auserwähltes Volk um weltlicher Vorteile willen verkaufen? Sollen wir großen Wert auf das Wohlwollen von Menschen legen, die Gottes Gesetze brechen? Sollen wir uns bemühen, unsere Unterscheidungslehren auszulöschen? die uns zu siebenten Tags Adventisten gemacht haben? Ich glaube nicht. Geisterweissagung sagt nicht. Und wenn der Geisterweissagung Nein sagt, dann ist es auch Gott, der Nein sagt. Wir wollen für die Welt ein Beispiel der reinen, edlen, heiligen Grundsätze sein, die uns als Volk Gottes von der Welt unterscheiden müssen. Es ist so eindeutig, dass diese Botschaft eine trennende Botschaft ist und nicht eine Botschaft des Zusammenschlusses mit was auch immer. Und wir haben eine Aufgabe, den Menschen der Sünde bloßzustellen. Ob das jetzt angenehm ist oder nicht, gerade in der heutigen Zeit hat der Herr sein Volk berufen und ihm die Verkündigung einer Botschaft aufgetragen. Er hat sie gerufen, die Bosheit des Menschen der Sünde bloßzustellen, der das Sonntagsgesetz zu einem entscheidenden Kriterium gemacht hat, der darauf sann, Zeiten und Gesetze zu ändern und Gottes Volk zu unterdrücken, dass Gott unverrückbar durch das Halten des einzig wahren Sabbat ehrt, des Schöpfungssabbat, dem Herrn heilig. Aufgabe. Und dann kann ein Dekan der Theologie zu mir kommen und sagen, wie es passiert ist, das ist nicht Teil unserer Glaubenspunkte, du musst aufhören damit. Dann möchte ich ihm sagen, der Geist der Weissagung ist Teil unserer Glaubenspunkte und der sagt es, darum kann ich nicht auf dich hören. Denn wir müssen Gott gehorchen, mehr als dem Menschen. Drei Botschaften zusammen. Die drei Engelbotschaften gehören zusammen und sollen gemeinsam ihr dreifaches Licht an die Welt strahlen. Wir leben in der Zeit des Gerichts. Bete den an, der gemacht hat Himmel und Erde und alles, was dazu gehört. Babylon ist gefallen, nicht wird fallen, ist gefallen. Die ganze Welt hat diesen babylonischen Wein getrunken. Schau mal hier, hier ist klarer Wein, reine Lehre. Da ist kein Alkohol drin. Schau mal hier. Man muss nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Denn dann versündigen wir uns gegen Gott und wir ehren einen anderen, der sich über die Gesetze Gottes stellt. Ist das nicht eine logische Botschaft? Wieso sie geringer machen, wie sie ist? Wie gefährlich ist es, sich Geheimgesellschaften anzuschließen oder sich irgendwie mit denen zusammenzutun, die Gottes Gebote nicht halten? Es wurde mir immer gesagt, du mit deinen Verschwörungstheorien, du mit deinen Geheimgesellschaften, das hat nichts mit unserer Lehre zu tun. Wie bitte? Johannes zeichnet dieses schreckliche Bild, um zu zeigen, wie total die irdischen Mächte sich dem Bösen verschreiben werden. Es soll denen, die Wahrheit empfangen haben, verdeutlichen, wie gefährlich es ist, sich den Geheimgesellschaften anzuschließen. Also geht das Buch Offenbarung unter anderem auch um Geheimgesellschaften. Denn darum hat er ja das Gesicht bekommen. Also wieso soll man nicht darüber reden? Eine Verschwörungstheorie ist, wenn man glaubt, da passiert was, hier passiert was und was weiß ich, die Menschen ändern sich in Eidechsen und so weiter, das gibt's ja. Das ist eine Verschwörungstheorie. Es ist ein riesiger Unterschied, wenn man biblische Prophezeiungen nimmt und zeigt, da sind sie, da sind sie, da sind sie und hier ist ihr Bezug zum Tier, zum Tier, zum Tier, zum Tier. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist rein Tatsache. Rein Tatsache. Irrt euch nicht, viele werden vom Glauben abweichen und auf verführerische Geister und teuflische Lehren achten. Wir sind gewarnt. Wir sind gewarnt. Leider ist es uns gesagt, dass trotz dieser Warnungen viele genau den Weg einschlagen werden, vor dem sie gewarnt worden sind. Darum ist der Geist der Weissagung so erleichternd. Wenn der nicht existieren würde, wären wir schon längst verzagt. Längst. Im Alpha-Abfall hatte der Doktor der Medizin John Harvey Kellogg pantheistische Gedanken aufgebracht und versucht, sie in seinem Buch Der lebendige Tempel in die Adventgemeinde zu bringen. Das war der alte Alpha-Abfall. Christus kam als persönlicher Erlöser und nicht ein pantheistischer Geist auf die Welt. Er verkörperte einen persönlichen Gott. Er stieg als persönlicher Heiland auf in die Höhe und wird so wiederkommen, wie er in den Himmel fuhr, als persönlicher Erlöser. Das ist biblisch, das ist, was der Geist der Weissagung sagt. Ich weiß nicht, warum die Leute sich immer so aufregen über den Geist der Weissagung. Wenn es nicht biblisch wäre, ja, dann regt euch auf. Aber es ist doch biblisch. Der Omega-Abfall muss daher einen ähnlichen Charakter haben, nur noch raffinierter und gefährlicher. Wir werden also einen Omega erleben. Wir sind gewarnt. Jede Form des Bösen wartet nur auf eine Gelegenheit, uns zu bestürmen. Schmeicheleien, Bestechungen, verlockende Angebote und Versprechen wunderbarer Ehren werden höchst engagiert zum Einsatz kommen. Was tun Gottes Diener, um die Schutzwehr eines, so spricht der Herr, gegen dieses Übel aufzurichten? Die Werkzeuge des Feindes arbeiten pausenlos, um die Wahrheit zu besiegen. Wo sind die treuen Hüter der Herden des Herrn? Wo sind seine Wächter? Wir müssen die Augen offen halten, denn wir wissen ja, was kommt. Wir sind ja nicht im Dunkeln, es ist ja vorhergesagt. Das evangelisch-theologische Wörterbuch definiert Panentheismus als eine Weltanschauung, die die Stärken des klassischen Theismus mit den Stärken des klassischen Pantheismus verbindet. Jetzt Ellen White sagt, da war ein Alpha bei uns und das war Pantheismus. Aber es kommt ein Omega, das ist noch schlimmer. Und heute haben wir den Panentheismus in unseren Reihen. Und hier haben wir eine Verbindung zwischen dem klassischen Theismus und klassischem Pantheismus. Eine ganz gefährliche Sache. Also Gott ist nicht nur eine Essenz, das Teil aller ist, aber du kannst ihn auch als Persönlichkeit sehen. Du kannst mit ihm reden, du kannst dich ihm unterhalten, du kannst ihm einen Namen geben, Christus, wenn du willst. Im Panentheismus gibt es noch immer einen persönlichen Gott, Theismus, gepaart mit Gottes durchdringender Allgegenwärt in der gesamten Schöpfung, Pantheismus. Anders gesagt, im Panentheismus ist Gott sowohl eine Person als auch eine alles umfassende Substanz, während Gott im Pantheismus lediglich eine unpersönliche Substanz ist, eine Verkörperung der ganzen Schöpfung. Hier ist ein ganz gefährliches Spiel, denn man kann ihn nicht so leicht erkennen. Und er kann so vertuschelt werden. Wenn Gott im Allen ist, dann muss er auch in Satan sein und in seinen Anhängern. Ist doch logisch. Dann kann die kosmische Verschmelzung, von der Teilhard de Chardin und andere träumen, eine Wirklichkeit werden. Heute unter Adventisten sind diese Bemühungen, eine neue Spiritualität in die Gemeinden zu bringen. Und hier haben wir eine Art Pantheismus, Panentheismus. Und wir müssen ganz vorsichtig sein. Das erste Mal, als ich dies begegnete, da dachte ich, was ist denn hier los? Da war ich bei den Faith and Science Meetings, ich war ja Stellvertreter für mein Land und ich war bei mehr Sitzungen als die meisten, denn ich habe auch einige regionale mitgemacht. Und da wurden diese Gedanken gebracht, Panentheismus. Ich habe noch mit den hohen Geistern gesprochen in unserer Gemeinschaft. Ich sage, was ist denn das hier? Das ist doch Pantheismus. Nein, sagten sie, das ist nicht Pantheismus, das ist Panentheismus. haben es genau gewusst. Und ich habe nur gestaunt, dass das erlaubt wird in unseren Reihen. Lukas 10, 25 und 26, und siehe, ein Gesetzesgelehrter traf auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Aber Satan hat so seine Methode, mit den Gedanken umzugehen und Wahrheit mit Lüge zu vermischen. Und dann kommen da Dinge raus, unglaublich. Die heute üblichen Erweckungen bauen zu oft darauf, die Fantasie anzusprechen. Aufpassen, wenn die Fantasie ständig angesprochen wird. Ein Gefühl anzufachen und die Lust nach Neuem und Nervenkitzel zu befriedigen. Die hier Bekehrten haben wenig Bedürfnis, die biblische Wahrheit zu hören, wenig Interesse am Zeugnis der Propheten und Apostel. Einen Gottesdienst ohne irgendetwas Aufregendes finden sie langweilig. Eine Botschaft, die sich an den nüchternen Verstand richtet, spricht sie nicht an. Die klaren Warnungen aus Gottes Wort, die so viel mit ihren ewigen Interessen zu tun haben, bleiben unbeachtet. Da ist die Warnung. Wie kommt das? Wie wird es reinkommen? So wird es reinkommen. Die Fantasie muss beansprucht werden, da muss ein bisschen Aktion sein. Redet zur Gemeinde und spricht, entfernt euch ringsrum von den Wohnungen. Zelte, Koras, da ist es in Hoffnung für alle, denn befiehl den Israeliten, sich von den Zelten Korachs, Datans und Abirams zurückzuziehen. Ist ja interessant. Als sie das goldene Kalb gemacht hatten und das ganze Volk war verführt, dann hat Gott zu Mose gesagt, Mose, stell dich da auf die Seite, ich will das Volk ausrotten und aus dir will ich ein neues Volk machen. Und Mose hat sich hingestellt und gesagt, nein, 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 lieber Gott, streiche mich aus dem Buch des Lebens, aber lass sie leben. Ein Typus von Christus. Aber als es kam zu Korah, Datan und Abiram, hat er es nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, nein, 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 lass sie leben, streiche mich aus dem Buch des Lebens. Er hat gesagt, nein. Wenn Gott nicht hier ein Wunder macht und ihr vertilgt werdet, dann hat er nicht durch mich gesprochen. Und die Erde öffnete sich und pfuh, weg waren sie. Wieso war er da nicht Fürsprecher für sie? Weil sie ein Maß überschritten hatten. Sie hatten trotz allem, was sie erlebt hatten, trotzdem haben sie gewählt, um gegen ihn zu sein. Eine Lehre aus der Zeit Israel. Diese Bewegung wurde von Israels Fürsten angeführt. Kam nicht von unten, das kam von oben. Sie kehrten Gottes Führungsstil durch die Propheten den Rücken und verlangten eine neue Ausrichtung. Die ganze Versammlung sei heilig. Ein ganz wichtiger Punkt. Die ganze Versammlung sei heilig. Alle sind heilig. Jetzt macht das mal ein bisschen universal. Dann sind alle heilig. Was haben wir dann für eine Lehre? Dann ist Gott in allem. Dann haben wir Pantheismus. Wenn er dann noch persönlich ist, dann haben wir Panentheismus. 2. Korinther 11, 19, 20. Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Ihr ertragt es ja, wenn jemand auch versklavt, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Ihr vertragt es ja. Und mein lieber Martin Luther hat so ein schönes Kommentar zu diesem Vers. Muss ich mal lesen. Schlechte Prediger haben dies Glück, dass man ihre Torheit trägt und duldet, selbst wenn man versteht und empfindet, dass sie Narren sind. Ist das nicht gut gesagt? Mehr noch, man rechnet es ihnen zum Guten an. Die wahren Prediger jedoch können nichts richtig machen. Vielmehr, und man sucht man genau alle ihre Worte und müht sich, ihnen ein Bein zu stellen. Und findet man einen Splitter, wird er zu einem nichtigen Balk vergrößert. Es gibt keine Duldung, nur eitles Richten, Verdammen und Spotten. Darum ist es ein klägliches Amt, Prediger zu sein, und es ist unmöglich, darin auszuharren, wenn man nicht erkennt, dass es Gottes Ehre und dem Wohl des Nächsten dient. Martin Luther, du hast wahrscheinlich ein paar um die Ohren bekommen, oder wie? Er muss arbeiten, dieser Prediger, und andere müssen den Nutzen und die Ehre haben. Er aber muss Verlust ertragen und Spott als seinen Lohn. Hier braucht es Liebe, nicht Vergnügen. Es ist kein Vergnügen. Und darf nicht zur Traurigkeit führen. Gottes Geist muss dies bewirken. Fleisch und Blut vermögen es nicht zu erreichen. Martin Luther, der hat was an sich. Jesaja 28, 17. Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Der Hagel wird euch Lügenzuflucht wegreißen und die Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen. Gottes Aufgabe, um aufzuräumen. Nicht meine Aufgabe. Und dann die Verse in Ezekiel. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind alle wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und allen Hügen irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind, ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe. Und so geht es weiter. Ist ziemlich hart. Ist ziemlich hart. Aber Typus, Antitypus. Das alte Israel ging diesen Weg und, naja, traurigerweise, das neue geht den gleichen Weg. So hört ihr Hirten das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Siehe, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern und will ihrem Schafeweiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Ich denke, Luther hatte Spaß, als er das übersetzte. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Und ich merke es immer mehr und mehr, wie Gott selber eingreift und seine Schafe sucht. Dass er eine islamitische Frau mitten aus ihrem Weltbereich rausreißt und sie hinbringt, damit sie hört, wer Jesus Christus ist. Unter unglaublichen Umständen. Es ist einfach unglaublich, wie Leute heutzutage zur Wahrheit kommen. Warum? Weil da so wenige sind, die die Botschaft predigen. Gut. Christianity Today, das ist ja das christliche Blatt. Und hier wird geredet über the emergent mystique, the emergent church Bewegung. Und das ist das Neueste in den Gemeinden. Die geheimnisvolle Aura der emerging church. Die emerging church Bewegung hat viel Staub aufgewirbelt, aber nur eine Handvoll neuer Gemeinden hervorgebracht. Ist sie die Welle der Zukunft oder eine vorübergehende Laune? Ja, was ist diese Emerging Church? Was ist das, was jetzt hier hervorbricht und die ganze Welt erobern soll? Nach diesem Bericht, eine wachsende Anzahl Gemeinden schließt sich den Reihen der Emerging Church an. Wie jedes Etikett verbirgt dieses nicht weniger, als es offenbart. Dennoch beinhaltet der Ausdruck Emerging Church einige wichtige Kennzeichen einer neuen Generation von Gemeinden. Sie sind Werke in der Entstehung, oft überraschend, improvisiert in ihrem ganzen Auftreten von Anbeten über Leiterschaft bis zu Predigern und Gebeten. Wie ihre Mitglieder leben sie in der Halbzukunft der Jugend, ausgerichtet auf ihr Potenzial statt auf ihre Vergangenheit. Kulturelle Relevanz, es ist ein Kultursprung. Und dieser Kultursprung ist sehr mit Musik geprägt. Es ist nicht wie das alte Charismatische, das war so ein Vorlauf. Hier ist was Tieferes, hier ist eine neue Spiritualität. Und wie läuft das ab? Und McBrien, was hat der dazu zu sagen? Wie man heute missioniert. Brian McLaren ist Pastor der Cedar Ridge Community Church innerhalb des Stadtrings von Spencerville, Maryland und Autor des bald erscheinenden Buches More Ready Than You Realize, Evangelism Endorsed in the Postmodern Matrix. Bereiter als du denkst, Evangelisation und Tanz in der modernen Matrix, sowie Redner auf der nationalen Pastorenversammlung im Februar 2002. Brian McLaren ist der Geist, der hinter dieser Bewegung steht. Von New Begin hat McLaren den Gedanken einer missionalen Kirche übernommen, auf die Bedürfnisse der Welt ausgerichtet. Schön aufpassen, auf die Bedürfnisse der Welt ausgerichtet, statt auf ihren Eigenerhalt. Der kommt aufgrund von Polanyi und McIntyre zu dem Schluss, die emergente Kirche müsse monastisch sein. Solche interessanten Worte. Auf die Ausbildung von Jüngern konzentriert, die Glauben leben statt nur Glauben. Man muss was leben, man muss es nicht nur glauben. Hört sich ja gut an. Er zitiert Dallas Willard und Richard Foster. Richard Foster ist ja der Quäker von Renovare, der diese neue Geistlichkeit, diese jesuitische Geistlichkeit fördert und auch von Jesuiten unterstützt wird. Und dieses Denken geht es in keiner Weise darum, das Kind der Wahrheit mit dem Bad der Moderne auszuschütten. Er geht weiter. Ich glaube, Menschen werden nicht durch objektive Wahrheit gerettet, sondern durch Jesus. Ihr Glaube besteht nicht in ihrem Wissen, sondern in Gott. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Menschen werden durch Jesus gerettet, das ist wahr. Ich kann nicht gerettet werden, weil ich die Sabbatslehre verstehe, weil ich die Gebote verstehe, weil ich die Gebote halte, weil ich dies tue, das tue, jenes tue, weil ich mich anders ernähre als andere. Das kann mich nicht retten. Nur Jesus kann mich retten. Aber wenn ich durch Jesus gerettet bin, dann werde ich alle diese anderen Dinge auch tun wollen. Also Wahrheit, predigen, zeigt mir, wo der Weg ist. Und Wahrheit bringt mich zu dem Jesus, der die Wahrheit ist und der Weg ist. Wenn ich einfach nur predige Jesus, zu welchem Jesus komme ich dann hin? McLaren überträgt diese Erkenntnislehre auf die Theologie und schlägt vor, christliche Neubekehrte sollen in ihrem jeweiligen Umfeld bleiben. Nicht kommt aus ihr raus, mein Volk. Wenn du da bist, bleib da. Ich glaube nicht, dass zu Jüngern machen unbedingt bedeutet, Menschen zu Anhängern der christlichen Religion zu machen. In vielen, nicht allen, Fällen mag es ratsam sein, den Menschen zu helfen, Nachfolger Jesu zu werden und in ihrem buddhistischen, hinduistischen oder jüdischen Kontext zu bleiben. Wo ist denn mein Volk, soll dein Volk werden? Dein Gott soll mein Gott werden? Statt das Paradox durch Lehrsätze über die ewige Schicksal von Menschen zu lösen, die von anderen Religionen mehr überzeugt und ihrer loyaler sind als unserer, gehen wir einfach weiter. Um Buddhisten, Muslimen, Christen in jedem anderen zu helfen, auf dem Weg Jesu Leben in Fülle zu erfahren. Also Erlösung geht um Jesu Leben in Fülle zu erfahren. Wo? Hier. Hier. Wo ich selbst noch am Lernen bin, wäre ich gerne bereit, einer von ihnen zu werden, wer immer sie sind, soweit irgend es mir möglich ist. Und mich auf sie einzulassen, mich ihnen anzuschließen, in ihre Welt einzutreten, ohne zu urteilen, sondern mit erlösender Liebe, so wie auch der Herr in meine Welt eingetreten ist. Das westliche Christentum hat sich jedenfalls in den letzten Jahrhunderten relativ wenig zu Achtsamkeit und meditativen Praktiken geäußert. Der Zen-Buddhismus dagegen viel. Über Unterschiede zu sprechen, heißt nicht, sie zu widersprechen. Es bedeutet eher, dem anderen viel bieten zu können, zumindest gelegentlich. Also wir müssen lernen. Wir müssen diese buddhistischen Gedanken in unsere Mitte reinbringen. Wir sehen in der Moderne mit ihren Absolutismus, Kolonialismus und Totalitarismus eine Art statischen Traum, den Wunsch, in zeitlosen Abstraktionen zu verharren und die Menschheit dem fortlaufenden Strom der Geschichte und Herausbildung, wörtlich Emergence, zu entziehen. Eine naive Hoffnung, die Geschichte nun zu beenden, was eigentlich nach einer Art Todeswunsch oder nach Millennialismus klingt. In der christlichen Theologie äußert sich dies Anti-Emerges-Denken in systematischen Theologien, die offen versteckt oder unbewusst beanspruchen, die letztgültige Orthodoxie auf ewig festgelegt, gefriergetrocknet und vakuumverpackt zu haben. Was sagt er da? Wenn ihr glaubt, so wie wir glauben, wenn wir glauben, so wie die Bibel sagt, wenn wir glauben, so wie der Geist der Weissagung sagt, ist da kein Platz für uns. Wir brauchen eine neue Ideologie. Wir müssen weiterdenken. Gott ist in allem, er ist überall. Und darum müssen wir miteinander verschmelzen. Wir können einander werden. Es macht nichts, ob du Buddhist, Muslim, Christ bist, ist egal. Er schreibt weiter, Jesus scheint zu sagen, Gottes Königreich braucht nicht darauf zu warten, dass irgendetwas passiert. Nein, es ist schon da. Wo ist die Wiederkunft da? Weg. Und unter euch, ladet Menschen aus allen Nationen, Rassen, Klassen und Religionen ein, an diesem dynamischen, interaktiven Netzwerk von Beziehungen mit Gott und Gottes ganzer Schöpfung teilzunehmen. Was haben wir dann? Dann haben wir Pantheismus. Dann haben wir Panentheismus. Gottes Reich wird radikal und skandalös inklusiv sein. Wie wir gesehen haben, setzt Jesus sich an den einen Tisch mit Prostituierten und Trinkern. Er bestärkt und reagiert auf den Glauben von Heiden. Ist ja faszinierend. Jesus hat sich gekümmert um diese Leute, aber hat er je teilgenommen an dem, was sie taten? Ja oder nein? Ich denke nicht. Ist er ein Säufer geworden, um die Säufer zu erreichen? Hat er sich im männlichen Sinne prostituiert, um die Prostituten zu erreichen? Ich denke nicht. Und er hat gesagt, sondert euch ab. Nicht werdet inklusiv, sondern werdet exklusiv. Statt es darum geht, dass Gottes Reich auf der Erde kommt, hat sich zu christlicher Religion zu oft darin vertieft, die Erde hinter sich zu lassen, ihr zu entfliehen und in den Himmel zu gehen. Also Siebentags-Adventisten, ihr seid wohl bescheuert. Ihr denkt, ihr wollt in den Himmel gehen und ihr wartet auf eine Wiederkunft. Hey, hey, denkt wieder. Das Königreich ist hier. Hier ist das Königreich. Aber Jesus hat doch gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Was wäre, wenn Jesu geheime Botschaft einen geheimen Plan enthüllen würde? Was wäre, wenn er nicht gekommen wäre, um eine neue Religion zu gründen, sondern um eine politische, soziale, religiöse, künstlerische, wirtschaftliche, intellektuelle und spirituelle Revolution zu beginnen, die eine neue Welt hervorbringen würde? Darüber haben wir gestern Abend auch gesprochen. Also hier ist das Weltreich der Emerging Church. Dieses Königreich Gottes ist ein irdisches Reich und es ist vernetzt mit allem inklusiv der Natur. Das ist Pantheismus. Und wenn man diesen Gott dann noch einen persönlichen Namen nennt, ich bin Christ, also nenne ich ihn Jesus, ich bin Buddhist, dann nenne ich ihn Buddha, ich bin Islamit, dann nenne ich ihn Allah, ich bin was auch immer, dann nenne ich ihn auch was auch immer. Naja, dann haben wir Panentheismus. Es ist interessant, was Berikios kommentiert. Er sagt, für diese Transformation ist unerlässlich, dass der Glaube an biblische Absoluta ausgemerzt wird. Wenn man in Gottes Wort verankert ist, macht man keine Kompromisse. Wird der Anker aber entfernt, kann der Strom der Veränderung einen überall hintragen. Der jesuitische Scholastiker Mark Mosser schrieb dazu in seiner Empfehlung von Brian McLarens neuesten Buches. Also Brian McLaren und die Jesuiten stecken da unter einem Hut. The Secret Message of Jesus fordert uns heraus, unsere sterilen Gewissheiten über Christus zur Seite zu legen und die fantasievolle Welt von Jesus, Geschichten, Zeichen und Wundern neu zu betrachten. Da haben wir die Willow Creek-Katastrophe, da haben wir die ganze Emergent-Katastrophe, da haben wir jesuitische Spiritualität, nämlich die Übungen von Ignatius Loyola, alle hier unter einem Hut. Gut, jetzt die schreckliche Frage. Was hat das mit uns Siebenten-Tags-Adventisten zu tun? Wir werden doch nicht so dumm sein, uns an solchen Dingen zu beteiligen, oder werden wir? Ich denke, es hat jede Menge damit zu tun. Das hier ist die Webseite Faith House Manhattan. Und weil sie ganz offen ist, darf man sie ja auch offen ansprechen, oder? Mission. Wir sind eine interreligiöse Erfahrungsgemeinschaft, die zusammenkommt, um unsere persönliche und gemeinsame Reise zu vertiefen, miteinander rituelles Leben und Raum für Andacht zu teilen und den Einsatz für soziale Gerechtigkeit und die Heilung der Welt zu fördern. Ist das genau das Gleiche, was wir eben gelesen haben? Ja oder nein? Genau das Gleiche. Wer ist der Gründer? Samir Selmanovic gründet diese Organisation. Er ist ordinierter Prediger, Autor, missionaler Unternehmer, Gründer von Faith House Manhattan, wo überkonfessioneller Glaube und Spiritualität erforscht werden. Zurzeit ist er christlicher Mitleiter bei Faith House. Samir promovierte an der Andrews Universität und diente etliche Jahre als Lehrpastor. Das kommt von ihrer Webseite. Sein Buch It's Really All About God, im Grunde dreht sich alles um Gott, wurde 2009 herausgebracht. Sein Thema: Und wenn gar nichts da wäre? Noch eine Organisation, die aufgrund seines Werkes und vieler anderer Beteiligte im adventistischen Raum entstand, ist das Rechurch Network. Jetzt, Rechurch ist auch so ein Akronym für Emergent Church. Das ist genau das Gleiche. About Rechurch. Also er ist Mitbegründer des Rechurch Networks. Er war wesentlich an der Geburt der Emerging Church Bewegung beteiligt. Als Mitglied der Koordinationsgruppe des Emergent Dorfes und als Repräsentant Emergenter bei der Kommission für überreligiöse Beziehungen. Dan Rechurch ist ein Netzwerk missionaler Leiter in der Kirche der Siebentags-Adventisten und darüber hinaus. Jetzt, wenn das nur eine Person wäre, die solche Dinge glaubt, naja, dann wäre es ja okay. Endorsements. Wer unterstützt denn das? Sein Buch, It's Really About God, Das wird unterstützt von führenden adventistischen Theologen, Professoren und Dekane. Also leitende Figuren an unseren Instituten stecken dahinter. Ich rede jetzt von Dekanen von großen Universitäten, Professoren an unseren Mega-Instituten. Ich rede von Andrews, ich rede von Loma Linda, ich rede von, nenne sie. Wir haben Vertreter, die das unterstützen. Und man kann ja, ich habe sie nicht hier gelistet, aber man kann ja auf dieser Webseite gucken, wer sie sind, und die Namen stehen ja da. Und sie sind begeistert, wenn sie über ihn reden und über was sie tun. Empfehlungen. Samir Samelovic stellt die richtigen Fragen zur richtigen Zeit und verweigert sich den Tröstungen der Gewissheit zu einer Zeit, wo lautstarke Orthodoxien, atheistische wie religiöse, uns gefährlich spalten. Karen Armstrong. The History of God and the Great Transformation. Noch einer, Richard Rohr, Franziskaner. Warum sagen nicht Tausende, was dieser Mann sagt? So offensichtliche Wahrheiten müssen noch offensichtlicher gemacht werden. Und genau das tut Samir Salmanovic für uns alle, für die Zukunft, für die Menschheit. Wenn Sie dieses weise Buch gelesen haben, werden Sie sagen, natürlich und Gott sei Dank. Richard Rohr, zusammen mit unseren Professoren, unterstützt dieses Werk. Da muss ich ja wissen, was das Werk sagt. Ich will es ja gerne wissen. Im Grunde dreht sich alles um Gott. Überlegungen eines muslimisch-atheistisch-jüdischen Christen. Ich will ihn nicht angreifen. Ich habe nichts zu tun mit, was er glaubt. Er kann glauben, was er will. Ist egal. Aber wenn dieser Gedankengut in meine Gemeinschaft hineinkommt und von den großen führenden Menschen vertreten wird, dann muss irgendwo ein Wächter sein, der sagt, oh, 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 was wird dir gelehrt? Was ist Glaube? Für eine Antwort, so Salmanovic, sollten wir uns von der Frage der Ewigkeit wegbewegen und uns auf die Gegenwart und das Zeitliche konzentrieren. Das ist schon mal gefährlich. Vor diesem Hintergrund können wir das Wort aufnehmen, dass die kostbare Perle, die wir suchen, weder das Christentum, die Ewigkeit, noch Gottes Annahme ist, sondern Gottes Reich, nämlich die Einladung, gut lieben zu lernen. Lass das mal reinsinken. Wir müssen uns nicht über die Ewigkeit kümmern, Wiederkunft und alle diese Lehren. Hier, Gottes Reich ist hier. Gut zu lieben ist das Zentrum des Glaubens. Es ist der Sinn des Lebens, zu lernen, wie man gut liebt. Das Christentum in seiner Reinform, ebenso wie andere Glaubenstraditionen in ihrer Reinform, bieten einen Weg, gut zu lieben. Also alle haben sie Wahrheit. Alle haben sie Wahrheit. Das ist Emergent Church. Er schreibt im Vorwort, ich habe es zu meiner persönlichen Disziplin gemacht, Ausflüge jenseits des Grenzen des Christentums zu unternehmen, erstens, um herauszufinden, ob mein Gott außerhalb meiner Religion existiert, verwoben in das ganze Leben. Hallo? Habt ihr das mitbekommen? Verwoben in das ganze Leben und zweitens, um meine Religion von außen zu betrachten und selbst zu erfahren, wie meine Religion, wie auch die übrigen andere, ausschließt. Dabei hilft mir eine simple Frage, mich auf meiner Reise zurechtzufinden. Ist ein Gott, der bestimmte Personen bevorzugt, anbetenswürdig? Ist ein Gott, der einen Abraham ruft und sagt, du bist derjenige, durch den ich mein Wort verbreiten will. Ist ein Gott, der zu Israel, zum buchstäblichen Israel sagt, ihr seid mein persönliches Volk, ihr sollt meine Lichtträger sein. Ist der anbetungswürdig, dieser Gott? Ja, wenn ich lese, was die großen Geister der Freimaurerei sagen, dann sagen sie genau das Gleiche. Er sagt, das kann nur ein lokaler Gott sein. Es kann kein universaler Gott sein. Also dieser Gott ist nicht anbetenswürdig. sagen die Freimaurer. So sagt Albert Pike in seinem Buch. Er muss größer sein wie das. Er fragt sich dieselbe Frage. Ist das die richtige Frage, frag ich darum. Gott liebt jeden Menschen gleich, aber liebt er alle religiösen Lehren gleich? Das ist meine Frage. Gott ist mehr als eine Wahrheit und wenn ja, welche Rolle würde es spielen? In welchem Maße Religionen einander widersprechen und miteinander kollidieren, ist nicht annähernd so bedeutsam, wie in welchem Maße sie sich ergänzen. Das ist ja eine ganz neue adventistische Lehre. Wäre so ein Gott nicht historisch und geografisch beschränkt und darum entweder uninteressiert, machtlos oder sonst wie unfähig, das lebensspendende Wissen der ganzen Menschheit zu geben? Zu sagen, Gott habe sich entschlossen, der ganzen Menschheit durch nur eine einzige Religion zu begegnen, ist eine zutiefst unbefriedigende Aussage über Gott. Wenn alle Menschen geschaffen, aber lebensspendendes Wissen, Offenbarung, nur einigen gegeben hat, wäre Gott dann wirklich als der eine Gott denkbar, nicht viel mehr als einer unter anderen? Seht ihr, was der Mann sagt? Doch die Bibel sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Also Gott hat ein Volk. Und das Volk hat die Wahrheit und das Volk soll alle aus der Welt herausrufen zu sich. Die neue Lehre sagt nein. Das ist ein kleiner Gott. Und dieser kleine Gott, der muss verschwinden. Also Adventismus in seiner alten Form, der muss verschwinden. Das ist die neue Lehre. Wenn Gott zu erkennen ein Weg zum Leben ist und Gott die Welt durch Offenbarung aufgeteilt hat, dann würde das Schicksal derer, die zu Gott Lebensspender Offenbarung keinen Zugang haben. Einzig als Kontrollgruppe in einem kosmischen Experiment und gigantischen Menschenopfer dienen. Noch krasser ausgedrückt, Yahweh Abba, was Papa bedeutet, ein Gottesname, den Jesus liebevoll gebrauchte, oder Allah, werden nicht besser als Moloch, ein antiker Vernichtungsgott, von dem die Bibel berichtet, dass er zu seiner Verherrlichung Menschenopfer forderte. Ja, weil so viele Menschen in der Welt Jesus Christus ablehnen, dann wäre dieser Gott ja nur ein Gott von denjenigen, die ihn anerkennen, und dann wäre er nichts besser wie Moloch, denn dann wären der Rest ja verloren. Ich denke, der Mann versteht nicht, was es heißt, vom Heiligen Geist geführt zu werden, die Führung des Heiligen Geistes und die Gabe des Heiligen Geistes. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die Führung des Heiligen Geistes gilt für jeden, sonst würde niemand Jesus finden. Denn ich war tief im Heidentum und ich glaube, der Heilige Geist hat mich geführt zur Wahrheit hin. Aber die Gabe des Heiligen Geistes, Jesus in Kraft zu verkündigen, das ist ein Geschenk, das nur denen gehört, die ihn angenommen haben. Und wenn wir diese beiden Dinge verwirren, dann sind wir auf diesem Holzweg. Ein ganz gefährlicher Weg, ein pantheistischer Weg, nein, ein panentheistischer Weg. Wir können entweder bei dem Christentum bleiben, das wir gemeistert haben, mit dem Jesus, den wir gezähmt haben, oder wir können das Christentum als Endstation verlassen und Christentum als Lebensstil verstehen. Es geht ja nur für jetzt dann. Und so in der Wirklichkeit zu wandern, wo Gott gegenwärtig und in jeder Person, jedem menschlichen Gemeinschaft und aller Schöpfung lebendig ist. Hilf mir, was ist das? Das ist Panentheismus und der ist mehr gefährlich. Das ist Omega. Wenn Alpha Pantheistus war, Pantheismus, dann ist das Omega. Denn wir haben noch einen persönlichen, aber er ist pantheistisch. Eine neue Generation von Gläubigen will einen Gott finden, der außerhalb der Grenzen ihrer eigenen Tradition wohnt. Einen Gott, der anbetungswürdig ist. Das ist Teil des Chardin. Das ist nicht mehr Adventismus. Als Menschen haben wir alle von unserer Umgebung eine Art Religion empfangen, der wir zugehören. Daran haben wir unsere religiösen Begriffe, Symbolen und Theologien. Wenn aber unsere religiösen Sakramente überleben sollen, meine Güte, ich krieg ja Bauchweh mit den Sakramenten, sich entwickeln, sich transformieren und ihren Zweck in unserer interdependenten, gegenseitig abhängigen Welt erfüllen sollen, dürfen sie nicht länger als Einzäunung Gottes dienen. Sie müssen zu Toren werden, die uns wie selbstverständlich helfen, eine Wirklichkeit zu betreten, die über unsere Religion herausragt, den kostbaren Tempel des Lebens. Zum ersten Mal verstehe ich, warum Professoren bei Andrews Universität Menschen ausbilden, die diese neue Art von Evangelisation ausüben müssen. Wo mir gesagt wurde, wenn du sagst, der Muslime muss sich trennen von seinem muslimischen Glauben und er muss diesen Jesus Christus als persönlichen Gott und Erlöser annehmen, dann bist du fehl am Platz. Die dürfen genau bleiben, wo sie wollen. Es geht nur um die Kultur. Sie können weiter beten in ihren Moscheen. Der Buddhist kann weiter beten, so wie er ist. Der Christ kann weitermachen, so wie er ist. Aber wir haben unsere Gemeinsamkeit erkannt. Und da sind wir jetzt. Und das ist die neue Lehre. Und kein Wunder, wir kriegen einen auf den Kopf mit einem Holzhammer, wenn wir was anderes predigen. Was schreibt Brian McLaren, der Vater der Emerging Church Bewegung, über dieses Gedankengut? Er schreibt: Mir fehlen die Worte, um dieses Buch zu beschreiben. Manchmal lache ich laut auf und am Ende vergoss ich dicke Tränen. Es ist ein Glaubenswerk, ein Kunstwerk und für einige wird es ganz sicher ein verdammungswürdiges Ketzerwerk sein. Ups, da bin ich ja auch drin da. Ich glaube, dieses Buch wird Menschenleben verändern. Mehr noch! Es kann Leben retten, im mehrfachen Sinn des Wortes. All die religiösen Experten und Redner und Radio- und Kabelfernseher sollen lieber aufmerken, denn dieses Buch bedroht unsere herkömmlichen, bequemen Kategorien und vertraute Schwarz-Weiß-Malerei. Selmanowik wagt die Vision, dass unsere Religionen nicht Mauern sind, hinter der wir uns verstecken und über die wir Bomben der Verdammung werfen, sondern Brücken, auf denen wir wandern können, um Gott im Anderen zu finden. Faszinierende neue Theologie. Und wie wird man da eingeschätzt als Bombenwerfer? Wenn man hinweist auf Gottes Wege, seine Gebote, seinen Weg, dann ist man ein Bombenwerfer. Man muss stillgemacht werden. Da ist die ursprüngliche Webseite wieder und da ist der Name auf der Webseite von Paul Netter, der zusammenarbeitet mit diesen Organisationen. Jetzt bitte, es ist nicht nur diese Person, sämtliche großen Geister in unserer Gemeinschaft sind auf der gleichen Schwelle. Paul Netter, über mehr als einem Pfad gehen, ist religiöse Mehrfachzugehörigkeit möglich? Was schreibt Paul Netter und wer ist Paul Netter? Ein wunderbar verführerisches Buch, in locker und einfallsreicher, bunter Weise führt Selmanowik den Leser sanft, aber engagiert über die Schritte seines eigenen Lebensweges zu einem Fazit, das ebenso klar wie herausfordernd ist. Der einzige Gott, der glaubenswert ist, kann nicht nur mein oder unser Gott sein. Für alle, denen an der Schaffung einer wirklich multireligiösen bürgerlichen Gesellschaft liegt es, dieses Buch ein Geschenk. Paul Netter, wer bist du? Stell dich mal vor, bitte. Da ist er, Paul Tillich, Professor für Theologie, Weltreligionen und Kultur am Union Theological Seminary in New York. Und er schreibt zum Beispiel Bücher, Without Buddha, I could not be a Christian. Ohne Buddha könnte ich kein Christ sein. Wo hat er studiert? Er hat in Rom studiert, bei der Gregorianischen Universität. Und unter wem hat er studiert? Da ist er, wie er früher aussah, da ist, wie er jetzt aussieht. Und da ist eines seiner ersten Bücher, seiner These. No other name, kein anderer Name. Was? Es gibt keinen anderen Namen, unter dem man gerettet werden kann? Puhu, das werde ich verkehrt beweisen. Und wer war sein Meisterlehrer? Niemand anders als Karl Rahner, der Jesuit, der beauftragt wurde, um das Zweite Vatikanische Konzil hinter den Kulissen zu führen. Er diente als Divine Word Missionar, bevor er in dem Amt der Xavier Universität in Cincinnati eintrat, wo er gegenwärtig Theologieprofessor ist. Er studierte unter Karl Rahner. Faszinierend. Can a person be saved that is come to live a truly human life by some other name than that of Jesus? Wir lesen das mal in Deutsch. Kann man auch durch einen anderen Namen als Jesus Christus gerettet werden? Das heißt, zu einem wahrhaft menschlichen Leben finden? Bitte, 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 lass eine neue Definition der Erlösung. Erlösung heißt, in Jesus Christus gerettet werden, um das ewige Leben zu bekommen. Das heißt eine Hingabe Jesus Christus hin. Hier ist eine neue Definition. Kann man gerettet werden? Ein menschliches Leben leben. Das ist ein irdisches Reich. Für mich von etwas kurzer Dauer. Ich weiß nicht von euch. Ich wünschte mir ein bisschen längeres Leben. Naja. Aber das ist die neue Definition. Und dann, dies ist kreative Theologie ersten Ranges, denn er beweist, dass wir durch alle gerettet werden können. Der neue Geist. Noch ein Unterstützer. Richard Rohr. Wer ist denn das? Warum sagen nicht Tausende, was dieser Mann sagt? So offensichtliche Wahrheiten müssen noch offensichtlicher gemacht werden. Jetzt verstehe ich, warum ich einen auf dem Dach komme, wenn ich mit den theologischen Dekanen diskutieren muss an unseren großen Hochschulen. Denn sie haben diesen Geist. Sie unterstützen das. Da bin ich so weit weg von ihnen im geistlichen Sinne wie der Osten vom Westen. Es ist die Katastrophe. Wir können nicht mehr am gleichen Tisch sitzen. Ich passe nicht mehr rein in dieses Gedankengut. Ja, er preist es. Was sagt er denn noch, dieser Richard Rohr? Bongos, Tänze und Gott, Vater, Mutter. Richard Rohr, Messe auf dem Kongress für religiöse Erziehung in Los Angeles. Da wird Vater, Mutter, Gott angebetet. Da wird Bongo getanzt und geschrien. Das sind die, die ihn unterstützen. Das ist die jesuitische Lehre. Das ist Vatikan II. Die alle in einen Topf wieder reinbringen müssen. Und dann unterstützt Markus Borg ihm auch noch. Der berühmte Professor, der in der ganzen Welt umherreist und zu meinem Land kommt und auf unseren Universitäten in meinem Land Südafrika die Theologiestudenten unterrichtet, damit sie so verwirrt da rauskommen, dass sie vom Glauben gar nichts mehr haben. Ein bemerkenswertes Buch, das Memoiren, Erkenntnis, Weisheit, Leidenschaft und Mitgefühl verbindet. Markus Rohr, der sagt, ich glaube nicht, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ich denke, es ist wahrscheinlich, dass er durch Hunde gefressen wurde. Markus Borg. Das hat er gesagt. Das ist ja unglaublich. Und das ist die Theologie der meisten. Das ist die Theologie von Desmond Tutu, Er ist nicht auferstanden, das ist nur geistlich zu sehen. In den Himmel ist er auch nicht aufgefahren. Das war nur in Gedankengut der Jünger. Und wenn man so einen Unsinn verbreitet, dann bekommt man einen Nobelpreis. Testimonies for the Church. Wenn die Prüfungen zunehmen, werden sich in unseren Reihen sowohl Spaltungen als auch Einigkeit zeigen. Beides. Wer helles Licht und wertvolle Vorrechte besaß, sie aber nicht genutzt hat, wird uns unter dem einen oder anderen Vorwand verlassen. Hier kommt eine Spaltung. Wir dürfen die besonderen Wahrheiten nicht weniger auffällig machen, die uns von der Welt getrennt und zu dem gemacht haben, was wir sind. Denn sie sind voller Bedeutung für die Ewigkeit. Gott hat uns Licht über die gegenwärtigen Ereignisse gegeben und mit Feder und Stimme sollen wir die Welt die Wahrheit verkündigen. Was müssen wir verkündigen? Dass wir alle in einer Suppe liegen? Die Lehrer und Leiter unserer Institutionen müssen im Glauben und in den Prinzipien der dritten Engelbotschaft zuverlässig gegründet sein. Gott möchte, dass sein Volk weiß, dass unsere Botschaft die ist, die er uns in 1843, 1844 gegeben hat. Das ist unsere Botschaft. Die Wahrheiten, die wir in 1841, 42, 43 und 44 erhalten haben, sollen jetzt studiert und verkündigt werden, wie mit einem Wimmern, nein, mit einer lauten Stimme. Gott gibt uns keine neue Botschaft, wir sollen die Botschaft verkünden, die er uns 1843 und 44 aus den anderen Kirchen herausgeführt hat. Wir haben eine ganz neue Botschaft heute. Und wenn das eine winzige Bewegung wäre, naja, dann würde man mit dem Kopf schütteln. Aber wenn das jetzt schon an unseren Institutionen gelehrt wird, dann haben wir eine Krise. Aber glücklicherweise eine Krise, die vorhergesagt wurde. Und wenn das nicht so wäre, würde ich wahrscheinlich denken, ich muss meine Sachen packen. Aber ich kann meine Sachen nicht packen. Denn wenn es nicht hier wäre, wäre ich ja in der verkehrten Gemeinde. Habt ihr schon mal so dran gedacht? Also wenn ihr eine Gemeinde sucht, dann sucht bitte eine Gammlige. Alle Botschaften, die 1840 bis 1844 verkündet worden sind, sollen weiterhin mit Nachdruck gepredigt werden. Glückselig die Augen, die sahen, was 1843 und 1844 zu sehen war. Johannes der Täufer war von Anfang an, von seiner Geburt, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Antitypus, der letzte Elia, war von seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das, was bei der Geburt dieser Bewegung verkündigt wurde, wurde vom Heiligen Geist gelehrt. Und wenn der Heilige Geist das gelehrt hat, wer sind wir, um heute diese Lehren zu verändern? Und genau das Gegenteil zu predigen. Nicht kommt aus mir raus, sondern bleibt, wo ihr seid. Wir schmelzen zusammen in einem Panentheismus. Wir sollen nicht zögern, die Botschaft zu wiederholen. Gemäß Gottes Anordnung wird bald eine Botschaft verkündigt, die zu einem lauten Ruf anschwellen wird. Dann wird Daniel seinen Platz einnehmen und sein Zeugnis zu geben. Und wenn wir es nicht tun, dann wird Gott die Steine schreien lassen. Und ich habe in dieser Vortragsreihe, die wir bis jetzt gehalten haben, einen Stein nach der anderen auf die Leinwand geschmissen, wenn ich das so sagen kann, wo die Steine genau das schreien, was wir schreien müssten. Wir haben jetzt keine Zeit, uns mit den Spitzfindigkeiten des Feindes abzugeben oder uns für sein Wirken zu entschuldigen. Wenn ihr euch an dem zu schaffen macht, was ihr eigentlich anprangern solltet, werdet ihr zu Opfer eurer eigenen Unwissenheit und Torheit werden. Große Reformation soll unter uns kommen. So wird behauptet. Geisterweissagung. Und diese Reformation bestände darin, die Lehren aufzugeben, die die tragenden Säulen unseres Glaubens sind. Eine neue Organisation würde entstehen, neuartige Bücher würden geschrieben werden. Ganz neue Ideologie, ganz neue Theologie unter Siebentags-Adventisten, das kann doch nicht sein. Der Sabbat würde natürlich leicht genommen werden. Wer hat das Recht, eine solche Bewegung ins Leben zu rufen? Und wenn ich mir vorstelle, dass die großen Megaprediger in unserer Gemeinschaft, einige von ihnen sogar, ihre eigene Megakirche gegründet hatten, übergegangen sind zum Sonntag, nicht mehr den Sabbat gehalten und eine Emerging Church mit viel Krawall auf die Beine zu bringen, und dann werden genau diese Prediger wieder zurückgeholt zu unseren Universitäten, unseren Hochschulen, damit diese neue Lehre jetzt bei uns verkündigt wird. Das ist ja bemerkenswürdig. Lasst euch nicht darauf ein, die Deckel eines fragwürdigen Buches zu öffnen. Satans Literatur besitzt eine höllische Faszination. Halte dich niemals für stark genug, die Bücher Ungläubiger zu lesen, denn sie enthalten Gift wie eine Viper. Und wenn ich da komme zu unseren großen Leitern und Vorstehern und Sekretärinnen, und die sagen zu mir, Richard Foster ist genauso vom Heiligen Geist geführt wie Steps to Christ, dann falle ich ja um. Jesuitische Lehren, jesuitische Geistlichkeit ist genauso inspiriert, und das kommt aus dem Mund von einigen von unseren eigenen Brüdern. Halte dich nicht zu stark. Da wird mir dann vorgeworfen, du hast sie ja gelesen. Hallo, ich war Heide, ich komme von dem Hintergrund, ich habe mich davon getrennt. Ich habe diesen Schrott gelesen, ja, aber ich würde keinem empfehlen, auch da durchzugehen und sich dann daraus rauszuwürmen mit viel Schmerz. Wenn wir wissen, dass etwas Blödsinn ist, dann lass es. Solche Bücher sind von Männern verfasst, die Satan als sein Werkzeug gebrauchen. Wenn wir diese Bücher lesen, dann werden wir beeinflusst und dann denken wir nachher genauso. Das Buch Hunger im Deutschen, wie stille ich meinen geistlichen Hunger? Ja, Dr. John Dibdal ist ehemaliger Rektor der Walla Walla Universität und zurzeit Assistentenprofessor im Andrews an Universität. Dieses Buch, große Werbung wird gemacht. Es ist sogar auf der zweiten Seite eures Sabbatschulheftes. Da wird Werbung für dieses Buch gemacht. Ich glaube, das ist hoffentlich Unwissenheit, dass da Werbung gemacht wird. Ich hoffe es. Auch dieses Buch propagiert Emergent Spiritualität. Es vertritt das Versenkungsgebet, Englisch Centering Down Gebet, das Atemgebet, Lectio Divina, das Jesusgebet, wo du 3000 Mal den Namen Jesus wiederholst, als hypnotische Techniken ausgelöst durch monotone Wiederholungen. Und was sagt Ellen White dazu? Diese Menschen sagen, setz dich hin an einem ruhigen Platz und plapper den Namen Jesus bis zu 3000 Mal, bis du total doof bist. Und dann wird etwas Geistliches mit dir passieren. Ellen White schreibt, auch mit Gottes Namen soll man ehrerbietig umgehen. Niemals sollte dieser Name leichtfertig oder gedankenlos ausgesprochen werden. Selbst im Gebet sollte man ihn nicht häufig oder unnötig wiederholen. Genau das Gegenteil. Wenn wir gefragt werden von einigen Personen, um diese Bücher uns zum Studium zu nehmen, trenne dich von den Zelten. Jetzt, was heißt das, trenne dich von den Zelten? In der Typologie sind sie in die Erde verschwunden. In anderen Typologien haben die leitenden Leviter einen Speer genommen und die Ammoniterin und die Abtrünnigen ermordet. Und Gott hat es hoch angepriesen. Aber ich möchte gerne sagen, das ist die Typologie. Wir leben jetzt in dem Antitypus. Ich kann nicht hingehen und diese Menschen ermorden. Das ist nicht im Sinne Gottes. Was es heißt, ist, trenne dich von der Ideologie. Wir können mit dieser Ideologie nicht gemeinsame Sache machen. Trenne dich von den Zelten. Wir werden ja sehen, was der Geist der Weissagung dazu zu sagen hat. Trenne dich. Wir können nicht Gemeinschaft machen mit diesen Dingen. Das ist nicht Adventismus. Das ist nicht der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hier ist das katholische Blatt Crossroads. Benedikt der 16. spricht über Dei Verbum Lectio Divina. Lectio Divina wird der Kirche einen neuen geistlichen Frühling bescheren. Was ist Lectio Divina? Ich will nicht alles lesen, was der Papst da sagt. Er sagt, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und das wird befürwortet in diesen Büchern. Dann nimmt man die Bibel und man liest die Bibel, aber man liest die Bibel nicht so, wie wir es verstehen. Was sagt Gott mir in diesem Text? Sondern man liest es wiederholend, halb kann man es singen. Der Koran wird auch so gelesen als Lectio Divina, aber nicht in dem Sinne von, was steht hier genau geschrieben, sondern eine Wiederholung von dem, bis man in eine Gefühlszone gerät, wo man geistliche Dinge erlebt. Also das Buch wird nicht gebraucht für den Inhalt, das Buch wird gebraucht, um etwas zu bewirken. Und der Papst sagt, dass das wunderbar ist. Testimonies Volume 8 sagt, die Einflüsse werden äußerst verführerisch sein und Menschen hypnotisiert werden. Ellen White warnt und sagt, das wird passieren. Hier ist es. Das ist eine Art Hypnose. Wenn der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, aber was, wenn Gottes Volk die Hand über die Kluft streckt und die Unterschiede verschwinden? Wenn wir schon Jesuiten und führende Ökumeniker als Gastredner zu unseren Hochschulen und Gemeinden einladen, dann sind wir ja schon da. Was, wenn Loma Linda einen Jesuiten und einen Tony Campolo einladet, die genau diese Geistlichkeit vertreten und jeden Tag ausüben? Und die sollen uns beeinflussen, um einen weltlichen Glauben zu leben, der nicht Christus gerichtet ist, sondern dem Mensch gerichtet ist? Das ist ja schon die Katastrophe, the Green Court Dream. Hört sich so schön an, das ist das Buch von Alex Bryan. Und Alex Bryan ist Hauptprediger der Campusgemeinde von Walla Walla Universität. Schon auf Seite 11 steht, die Adventbewegung begann mit Fehlschlag statt Erfolg, mit Irrtum statt Wahrheit, Finsternis statt Licht. Ich krieg die Motten. Wenn wir Jesus ernst nehmen und verstehen, dass er über jeden Menschen Richter ist und über Leben und Tod bestimmt, dann sollen wir einander als Mitbürger und Untertanen desselben Königreiches ansehen. Oder in einem anderen Bild, wenn wir alle Kinder sind, weil Gott uns alle geschaffen hat, dann sind wir Geschwister. Das ist genau der gleiche Gedanke. Und hier ist nicht nur Emerging Church, hier ist spirituelle Formung, ist sein Spezialgebiet. Das sind jesuitische Lehren. Ich habe schon einen Vortrag darüber gegeben, ich will den nicht wiederholen. Aber wir sind Brüder und Schwestern aller Christen auf der Welt, die Jesus als den Christus verkündigen, den Christus. Wir haben kein Recht, Christi-Nachfolgern, die anders als wir glauben oder leben, abzusprechen, dass sie Söhne, Töchter und Geschwister sind. Alle sind gleich, alle sind in einem Topf. Aber wie können wir alle gleich sein, wenn wir alle einen anderen Jesus haben? Wenn wir die verschiedenen Lehren nehmen, so wie wir sie neulich besprochen haben, dann gibt es nur einen Jesus. Es gibt nur eine Lehre. Und der ist nicht adaptiv, der kann sich nicht anpassen, bei wem auch all. Die Bibel sagt, der Mensch muss sich ihm anpassen, nicht umgekehrt. Wenn adventistische Christen die Welt beanspruchen, betrachten sie andere nicht als Feind, sondern als geliebte Geschwister, von denen wir hoffen, dass sie Gott kennenlernen werden. Hier ist ein Workshop, One, und das ist ja interessant, One Project. Wie kommt es, frage ich mich die Frage hier, dass oftmals überkonfessionelle Sprecher auf unseren großen Anbetungskonferenzen überwiegend das Gedankengut der geistlichen Formung und der Emerging Church vertreten. Wir brauchen nur die Namen ansehen, dann sehen wir, das ist die gleiche Schublade. One Project, das ist weltweit, das ist unsere Bewegung. Ich habe ja nichts dagegen, dass wir evangelisieren. Fantastisch, aber doch nicht so. Wo ist die Drei-Engel-Botschaft? Die ist weg, die existiert nicht mehr. Jesus, alles. TheOneProject.org. Jesus Hoheit in der Kirche der siebenten Tags-Adventisten feiern. Aber dieser Jesus macht keinen Unterschied zwischen irgendeinem Volk auf der ganzen Erde. Da ist kein Sondervolk mehr. Und hier ist eine ganz andere Website, die heißt auch The One Project, hat mit Adventisten gar nichts zu tun, gleicher Name, und es interessiert mich, dass die gleichen Gedanken da gegenwärtig sind. Worüber reden die denn? So interessant, The One Project, Verbindung, darum geht es. Anbetung, One Project geht um Anbetung, es geht um Veränderung und das ist ihre Mission. Unsere Mission ist, die Gemeinden des Leibes Jesus Christus durch die heutige Generation junger Männer und Frauen zu vereinen, indem wir einander Glauben stärken, durch unsere Freundschaft ermutigen und durch unsere Liebe und unseren Dienst auf dem Weg zu Gottes Reich antreiben. Welches Reich? Welches Reich? Da ist ein Geist. Und dann zitieren sie Epheser 4. Aber gehen wir zum Geist der Weissagung. Wir sollen die Worte der Advent-Pioniere wiederholen. Was diese Männer einst geschrieben haben, soll neu aufgelegt werden. Das ist genau im Gegensatz zu allem, was in den modernen Dingern gepredigt wird. Als Volk müssen wir uns von diesen Gedanken und Richtungen trennen und die alten Pfade wieder entdecken. Das sagt der Geist der Weissagung. Jeremia sagt, aber mein Volk hat mich vergessen. Sie haben den nichtigen Götzen geräuchert und diese haben sie strauchen lassen auf ihrem Weg, auf den ewigen Pfaden, sodass sie nun auf anderen Pfaden gehen und einen ungebahnten Weg. Ich möchte genau wissen, kann der Geist der Weissagung mir helfen? Denn das ist eine Krise unter Gottes Volk. Wir müssen jetzt verstehen, was unsere Glaubenssäulen sind. Warum sind wir Siebentags-Adventisten? Die großen Meilensteine der Wahrheit, die uns unsere Position und die prophetischen Geschichte anzeigen, müssen gut behütet werden, damit sie nicht niedergerissen und mit Theorien ersetzt werden. Wir werden gewarnt, es kommt. Es kommt. Hört nicht einen Moment lang Deutungen zu, die vom Fundament der Wahrheit einen Nagel lockern oder eine Säule entfernen würden. Ich lese nicht das ganze Zitat, sonst sitzen wir hier bis morgen früh. Aber der Kern, der ist wichtig. Protestieren, wenn Meilensteine verrückt werden. Wenn Personen aufstehen, die auch nur einen Stift oder eine Säule von dem Fundament verrücken wollen, das Gott durch seinen Heiligen Geist errichtet hat, dann sollen die alten Männer, die Pioniere in unserem Werk gewesen sind, klare Worte sprechen. Und auch die Toten sollen reden, indem ihre Artikel in unseren Zeitschriften neu abgedruckt werden. Da habt ihr eine große Aufgabe. Schreibt, was hat James White geschrieben? Was hat er gesagt über den König des Norden? Was hat er gesagt über was auch immer? Schreibt es in euren Artikeln. Ihr habt ja Artikel. Schreibt es. Es ist ein Auftrag. Und dann das Gleichnis der 10 Jungfrauen, wir brauchen es ja nicht zu besprechen. Aber das ist der Zustand der Gemeinde. Einige werden Öl haben und andere werden das Öl nicht haben. Von allen Jungfrauen, die Christus 1844 nachfolgten, folgte ihm nur eine Handvoll ins Allerheiligste. Tausende wandten sich ab und die Tür schloss sich für diejenigen, die das Licht abwiesen. Sie hatten nicht genug Öl und diese Geschichte wird sich wiederholen. Ich höre ständig, dass wir den Geist der Weissagung nicht gebrauchen können für Exegese. Ich höre ständig von den höchsten Brüdern, dass der Geist der Weissagung nicht nur nicht für Exegese, sondern nur für Homiletics gebraucht werden kann, aber dass sie wohl die Inspiration hatte vom Heiligen Geist, aber sie hatte nicht die Autorität. Da kippe ich um. Wie kann man die Inspiration haben ohne die Autorität? Gibt es zwei Götter, die da oben reden, einer mit Autorität und einer ohne? Und da möchte ich mal fragen, was ist das Bild des Tieres? Ellen White. Wie entsteht es? Das zweihörnige Tier macht das Bild und zwar dem Tier. Es heißt auch Bild des Tieres. Um also zu verstehen, wie das Bild aussieht, wie es entsteht, müssen wir die Eigenschaften des Tieres untersuchen, das Papsttums. Ist das Homiletics oder ist das Exegese? Was ist das? Das ist doch Exegese. Da wird doch gesagt, wer was ist, wie geht's. Wir sollen uns nicht mit Ungläubigen zusammenschließen. Noch solltest du eine Reihe von Leuten um dich scharen, die zu allen deinen Vorschlägen Ja und Amen sagen. Ja, wir sind in schwierigen Zeiten. Wir sollen nicht dahin gehen und wir sollen uns auch nicht so abscharen, dass wir nur für uns hier auf unserem kleinen Misthaufen sitzen. An jedem Zeitalter seit Adams Fall hat der Widerstand des Bösen das Leben derer, die Gottes Gebote treu und loyal befolgen wollten, zu einem ständigen Krieg gemacht. Zwischen Licht und Finsternis kann es keinen Kompromiss geben. Das ist ganz eindeutig. Die heruntergekommenen und ketzerischen Zustände in der religiösen Welt der letzten Tage wurden Johannes im Gesicht über Babylon gezeigt. Babylon ist genau, was diese Adventgemeinde schon immer gelehrt hat. Nicht zum Angriff, sondern zur Erkenntnis. Wie soll ich zu jemandem sagen, komm aus Babylon raus, aber ich informiere ihn nicht, wer Babylon ist. Hallo, ich muss raus, wo muss ich raus? Wie in den Tagen Noahs und Lots muss man sich von Sünde und Sündern klar distanzieren. Es kann keinen Kompromiss zwischen Gott und der Welt geben. Das ist eindeutig. Studiert Hesekiel 9. Diese Worte werden sich buchstäblich erfüllen. Doch die Leute schlafen und die Zeit vergeht. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir, er fängt an mit den Ältesten. Die eigentlich die Vertreter unseres Glaubens sind. Und da bleibt fast nichts übrig. Es ist ein schreckliches Kapitel. Ach Herr, Jahwe, willst du in deinem Zorn über Jerusalem denn den ganzen Rest Israels vernichten? Die Schuld dieser Leute von Israel und Juda ist entsetzlich groß, sagt die Bibel. Irgendeine neue Organisation können wir uns der anschließen, denn das wäre Abfall von der Wahrheit. Nein, ich bin Siebentags-Adventist, trotz dieser Dinge. Mose hat nicht eine neue Religion gegründet und sich getrennt von den anderen. Die anderen sind verschwunden. So wird es auch hier passieren. Es kommt zur Trennung und einige werden verschwinden. Aber wenn wir genug Leim haben, wenn wir feststehen in der Wahrheit, so wie sie zwischen 1840 und 1844 gegeben wurde, dann kann nichts uns rütteln. Niemand wird gerettet, weil er viel Licht besaß und besonders begünstigt war. Diese hohen himmlischen Ehren vergrößern nur die Verantwortung. Wir haben eine gewaltige Verantwortung. Wenn ein Engel fällt, wird er zum Teufel. Das sind schlimme Worte hier. Und wenn Gott sein geliebtes Volk nicht verschont hat, weil sie das Licht nicht ausleben wollten, wie könnte er das Volk verschonen, das er mit dem Licht des Himmels gesegnet hat? Hier kommt was ganz Schreckliches auf uns zu. Die Sünde des alten Israels war, Gottes ausdrücklichen Willen zu missachten und den eigenen Vorstellungen und ungeheiligten Herzen zu folgen. Das heutige Israel geht mit schnellen Schritten denselben Weg. Das Gleiche wird in den letzten Jahren der Geschichte von Gottes Volk passieren, das durch seine Gnade und Macht gegründet worden ist. Von ihm hochgeehrte Männer werden am Ende der Weltgeschichte dem Vorbild des alten Israels folgen. Ich bin dem Geist der Weissagung so dankbar, dass diese Dinge da stehen, sonst würden wir ja verzagen. Es gibt unter uns Männer in verantwortlichen Positionen, die mehr Vertrauen in den Ansichten einiger eingebildeter sogenannter Intellektueller haben, als in den biblischen Wahrheiten oder die Zeugnisse des Heiligen Geistes. Das ist eine Tatsache. Sie werden die Zeugnisse ablehnen. Ach, weg mit dieser Frau mit 3 Jahren Ausbildung. Gott hat mir gezeigt, dass diese Männer sich wie Hazael als ein Geißel für unser Volk erweisen werden. Wir leben in dieser Zeit. Jetzt ist nicht die Zeit, unsere Flagge einzuholen. Mir wurde eine Gruppe unter dem Namen Siebenten-Tags-Adventisten gezeigt, die sich dafür aussprach, das Banner oder Zeichen, das uns zu einem besonderen Volk macht, nicht so auffällig hochzuhalten. Nicht so auffällig. Komm, wir machen lieber mit der Ökumene. Und wenn wir gefragt werden, glaubt ihr noch, dass der Papst der Antichrist ist, dann sollen wir nicht den Mund stillhalten, sondern ein paar Gegenfragen fragen. Glaubt ihr noch, dass Maria die Mittlerin ist? Glaubt ihr, dass der Papst unfehlbar ist? Glaubt ihr, dass er das Recht hat, Gesetz und Satzungen zu ändern? Glaubt ihr, er hat das Recht, Gottes Gebote zu ändern? Was sind die Antworten darauf? Ja, wir glauben das noch, dann tut es mir leid, dann habt ihr ja selber die Frage geantwortet. Mir wurde diese Gruppe gezeigt. Wir müssen das Banner nicht runterholen, hochhalten. Lasst euch nicht länger darauf ein, ohne Protest der Wahrheitsverdrehung zuzuhören. Und das ist mein Punkt hier. Lasst euch nicht länger darauf ein. Brillante, fesselnde Gedanken entspringen oft einem Geist, der vom großen Betrüger beeinflusst wird. Wer einfach stillschweigend zuhört, wird in den Bann gezogen wie Eva von den Worten der Schlange. Wir haben einen Auftrag, wir dürfen nicht still bleiben. Mir wurde die Notwendigkeit gezeigt, dass die glauben, dass wir die letzte Glaubensbotschaft haben, getrennt von denen sind, die täglich neue Irrtümer aufsaugen. Ich sah, dass weder jung noch alt ihre Versammlungen besuchen sollten. Das ist ja der Hammer. Geh nicht hin. So, selbst wenn es unsere Gemeinschaft ist, die solche Predigen hält und solche Dinge vertreibt, geh nicht hin. Geh nicht hin. Treff dich mit Gläubigen. Treff dich mit Gläubigen. Aber diese Dinge, trenn dich von den Zelten. Das heißt nicht, geh aus der Gemeinschaft heraus. Nein, die Sichtung geht ganz anders vor sich. Die Erde wird sich öffnen und über Nacht werden sie verschwinden. Das Volk Gottes ist nicht verschwunden, das blieb. Genauso wird es an der Ende der Zeit sein. Aber ich kann mit dieser Ideologie nichts zu tun haben. Trenn dich von den Zelten. Aber wir sollen uns nicht mit denen vereinen, die sich vom Glauben entfernen. Trenn dich von den Zelten. Das heißt nicht, ich muss sie aufgeben. Denn Aaron hat ja auch Mist gebaut, wenn ich das so schlimm sagen darf. Er hat ja auch Quatsch gemacht. Aber Gott hat gesehen, dass sein Herz nicht eigentlich wollte und dass er nur zu schwach war. Also wir sollen nicht hier jeden verurteilen, der da mitmacht, das sage ich nicht. Aber das heißt nicht, wir müssen uns beteiligen. Wir können mit ihnen reden, wir können für sie beten, aber wir haben nichts gemein mit diesen Gedanken. Aber er ruft uns nicht zur Einheit in falschen Praktiken. Das ist eine so wichtige Botschaft. Christus ruft zur Einheit. Es wird uns immer gesagt, ja, ihr stört die Gemeinde, ihr trennt die Gemeinde mit eurer Lehre. Wieso bleibt ihr nicht nur still? Christus ruft zur Einheit, aber er ruft uns nicht zur Einheit in falschen Praktiken. Es wird zwei Gruppen geben. Es kann nicht anders sein. Durch Gemeinschaft mit der Welt verlieren unsere Einrichtungen ihr Profil und ihre Verlässlichkeit. Denn wenn Weltmenschen eingeführt und in Vertrauensämtern eingesetzt werden, betrachtet man sie als Vorbilder, deren offizielle Position, Erfahrung und Weissagung zu respektieren sind. Ganz sicher aber wird der Geist und die Macht der Finsternis sie beeinflussen, sodass die Trennlinie zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient, verwischt wird. Was machen wir, wenn unsere Institutionen solche Dinge anfangen zu lehren? Ich kann meine Kinder nicht mehr dahin schicken. Ich kann sie nicht mehr dahin schicken. Dann könnte ich sie ja genauso gut dem Moloch opfern. Ich kann mich entsinnen, bei einem von diesen Versammlungen war ein Prediger, der war von Holland. Der hat so geweint. Der hat so geweint und hat gesagt, ich habe mein Kind zu dieser Institution geschickt. Das war die größte Universität in Amerika. Und jetzt ist er Evolutionist, weil er es hier gelernt hat. Der hat so geweint. Und dann wurde gesagt, ja komm, wir machen jetzt nicht Polemik, wir unterhalten uns ja alle schön. Der Herr erwartet eine Erneuerung des klaren Zeugnisses. Der Geist des Antichristus ist so vorherrschend wie noch nie. Man könnte wirklich ausrufen, Hilfe, denn der Getreue ist dahin. So schreibt der Geist der Weissagung über unseren letzten Zustand. Wir brauchen tägliche Erleuchtung von Gott. Mit David sollten wir beten, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Psalm 37, Vers 7 bis 9. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Warte auf den Herrn. Unsere Aufgabe ist nicht, um uns zu trennen. Wir sind siebenten Tags Adventisten. Wir müssen trauern. Wir müssen sagen, Hilf, Herr, was ist hier los? Hilf! Weicht von den Zelten, aber weicht nicht von der Gemeinde Gottes. Komm, wir beten. Unser lieber himmlischer Vater, was sollen wir machen? Deine Gemeinde ist in einem Zustand, der König des Nordens baut seine Zelte auf dem heiligen Berg und wir sind zerstreut. Hilf deinem Volk, um für Wahrheit zu stehen in einer Zeit der Unwahrheit. Und hilf uns, dass wir nicht mit diesem Geist weggeschleudert werden auf diesem Weg, der zum Verderben führt, sondern rufe dein Volk neu, damit wir die Botschaft, die Drei-Engel-Botschaft verkündigen, so wie es sein soll, nach deinem Wort, nach deinem Geist, in Jesu Namen. Amen.